Du hattest ja so wunderbar davon erzählt, wie geil rotzig, was für ein schönes, sympathisches Arschloch-Motorrad das eigentlich ist.
Der kam von KTM. Ich dachte, der wäre schon bei MV gewesen und hätte sich quasi nur in dieser Personalrochade da ein bisschen hochgeschlafen, hätte ich beinahe gesagt, aber hochgedient.
MV ist die Marke der Sondermodelle. Ja. Also das Motto ist anders lackieren, limitieren und dann für teuer Geld verkaufen.
Lackieren, limitieren, kassieren.
Aber das hier ist mehr so Eigentherapie. Das ist ja eine Therapiesitzung für uns zwei eigentlich.
Korrekt.
Deswegen klage mir dein Leid, Jens.
Feierabend, Prost.
Küsschen.
Servus und herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde, zur nächsten Feierabendrunde. Jens und ich trinken heute kein Bier, aber wir sprechen wieder über Motorräder und alles Mögliche, was mit Motorrädern so zu tun hat. Hi Jensi.
Hi Fabi.
So, und die erste Neuerung, die wir jetzt gleich mal verkünden können, ist, ich bin ein bisschen traurig. Na, ich bin nicht traurig. Ich kann dich ja noch sehen, aber unser Publikum wird dich ab sofort nicht mehr sehen können. Ist ein bisschen schade.
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, es wird kein Video mehr geben. Es ist nur noch ein reines, was es von Anfang an geplant war, ein launiges Audioformat, wie man es hochdeutsch heute nennt, Podcast.
Genau, Podcast, absolut sinnvoll. Ich bin der Meinung, dass sich sowieso niemand anschaut, wie Menschen sich unterhalten, aber zuhören, das finde ich durchaus interessant.
Genau, in der Werkstatt, wie wir ja mehrfach jetzt schon mitgeschrieben bekommen haben von
ja, wo sitzt
dem
du
Hörer, der... Ich sitze gerade tatsächlich im Stuttgarter Kessel, im Office.
Über der Werkstatt.
Vier Stockwerke über der Werkstatt.
Vier Stockwerke. Ja, ich sitze nur zwei Stockwerke über der Werkstatt, aber gut. Ja. Trotzdem haben wir Werkstatt-Content heute? Nee, wir haben keinen Werkstatt-Content, glaube ich.
Aber vielleicht fällt uns ja einer ein.
Ja, wir haben uns ja wie immer ein bisschen schlampig vorbereitet. Aber du hast mir ein Thema eingesungen, über das du unbedingt sprechen möchtest, und zwar über Fahrverbote an der, wie hieß das Ding, Schlieben?
An der Schlieben, ja. Das ist jetzt aufgeploppt, die Tage, von der großen Kollegin Eva Breutel. Vielen Dank auch mal dafür. Die hat das irgendwo ausgegraben. Das ist tatsächlich in Rheinland-Pfalz, das ist da so um Limburg herum, da gibt es wohl ganz pittoreske Motorradstrecken und unter anderem auch die B274 in Volkskreisen Schliem genannt, nicht Schlimm, nicht Schleim, sondern Schliem. Und da wurde wohl in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion ab dem 1.8. ein Fahrverbot für Krafträder an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen, you name it, in den Sommermonaten verhängt. Und keiner hat so wirklich mitbekommen. Und entsprechend sind dann auch dann ganz normal Motorräder da gefahren. Und dann hat sich allerdings die Polizei gedacht, hoch, neues Fahrverbot, das kontrollieren wir doch jetzt gleich mal hart, haben an drei Wochenenden im August, also an den ersten drei, direkt mal so 499 Knöllchen verteilt.
Ist das eine Fantasiezahl oder ist das
eine Fantasiezahl? Das ist eine verbriefte Zahl aus einer Pressemitteilung.
Waren die da stolz drauf oder wie?
Es schwang noch so mit, dass die Polizei da selbst irgendwie der Auffassung war, dass wohl diese Schilder und diese Beschilderung von diesem Fahrverbot, diesen interessantes, wohl nicht so gleich von Anfang an gesehen hätten, denn wir wissen ja aus der eigenen Erfahrung, leider Gottes, wenn so ein Fahrverbot dann mal an so einer oder so ein Teilfahrverbot auf so einer Strecke droht, dann wird es ja durch so große Klappschilder oder große, relativ große Schilder irgendwie schon mal angekündigt, dass in naher oder ferner Zukunft da wohl nicht mehr gefahren werden darf.
Ja.
Und dann erst kommt ja dieses, ja, Verbotsschild, dieses eigentlich gültige Verkehrsschild. Das haben die Kollegen dann nicht gemacht, sondern haben einfach gar keine Info rausgegeben oder zumindest ist nicht so transparent, wie man das sich erhoffen würde und haben einfach mal das rote Schild aufgestellt und wie man aus Leserkreisen wohl so hört, an einer Stelle kurz oder im Umfang eines Kreisverkehrs, wo man jetzt vielleicht in dem Moment als Motorradfahrer andere Fokuspunkte hat, als jetzt sich über ein neues, überhaupt nicht kommuniziertes Verkehrsschild, was auch gleichzeitig noch ein Fahrverbot ausspricht, ja hinzugucken. Und das war natürlich schwierig.
Und ja,
499 Knöllchen an sechs Tagen, das Respekt. Fand ich ein bisschen, das ist Respekt, zeigt natürlich auch, dass da vielleicht tatsächlich, wobei auf der anderen Seite finde ich, die Zahl ist eigentlich gar nicht so heftig. Dafür, dass das so eine angeblich so eine hochbefahrene, hochwilde, weil auch das ist ja so von der Politik, kommen wir gleich drauf, so propagiert, dass da enorm viel passieren würde und ständig irgendwelche Motorräder illegal Rennen fahren und Dingens und Kladderadapf und Schlag mich tot. Und dann allerdings an drei tollen Augustwochenenden nur 500 Motorräder, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Das ist ja gefühlt das, was jetzt am Johanneskreuz irgendwie in 2 Stunden vorbeifährt.
Ach so, die haben das auch nur am Wochenende. Das Fahrverbot war am Wochenende und sie haben am Wochenende dann
kontrolliert. Ja.
Verstanden.
Also die 500 gut. Haben mich dann überrascht, weil zu viel waren, aber dann auf der anderen Seite dafür, dass es angeblich so viele sind, die da fahren, dann doch irgendwie, glaube ich, wenig. An 6 Tagen, das sind ja unter 100 Mopeds am Tag. Also wo da jetzt genau die Brisanz war, um da direkt ein Fahrverbot zu verhängen, schließt sich mir nicht so wirklich.
Tatsache, naja.
Ja.
Naja, klingt auf jeden Fall irgendwie nach einer ganz komischen
Aktion. Es klingt dahingehend komisch, dass ja auch normalerweise so, wenn so Strecken, also diese Strecke ist es so seit 2017, wie man so hört, Hotspot geworden, in Anführungsstrichen, weil die da ausgebaut wurde. Und in der Zeit, ja, gab es Unfälle, ja, es sind auch Leute gestorben und so schlimm das klingt. Und es gibt wohl auch 3 Ermittlungsverfahren wegen illegaler Motorradrennen auf dieser Strecke. Und das hat dann wohl ein Landtagsabgeordneter jetzt im Juni, kurz nach Pfingsten, zum Anlass genommen, mal eine kleine Anfrage zu stellen, was denn da gegen dieses Rasen und Morden und Sterben, wie wir es ja schon öfter mal hatten, getan werden soll. Und normalerweise passiert ja dann, dass dann erstmal Tempolimit kommt. Dann gibt's irgendwelche erhöhten Kontrollen, dann gibt's hier und da mal eine Blitzer, dass dann ein bisschen was passiert, dass die Leute merken, okay, hier ist nicht mehr so wildes Land, sondern hier passiert ein bisschen was, muss man aufpassen. Nee, das haben die alles direkt mal umgangen und haben am 1. Juli beschlossen, ab 1. August ist die Strecke dicht. Super. Finde ich ein bisschen komisch. Also das ist, glaube ich, schon von der Politik da in dieser Ecke sehr forciert worden, dass da sofort das rote Schild steht. Das finde ich ein bisschen komisch.
Ja, und das finde ich auch sehr komisch. Ja. Was hat das gekostet denn?
Das Schild? Keine Ahnung. Ach so, 50 Euro.
50 Euro.
Ja, also wenn man direkt bezahlt hat, kriegt man immer den Rabatt.
Ja.
Und wenn man sich den Bußgeldbescheid zuschicken lässt, stehen 80 auf der Rechnung. Also wenn man jetzt einfach mal das, was man in der Schule gelernt hat, das mal multipliziert, dann sind das irgendwie 25 Mille. Mindestens.
Hat sich schon mal gelohnt, ja.
Das hat sich schon mal gelohnt, da irgendwie 6 Kollegen am Wochenende arbeiten zu lassen. Naja, ob es sich gelohnt hat, weiß ich nicht. Es sorgt halt, glaube ich, für echt nervig und Unmut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt so ein kleiner Rattenschwanz kommt, warum da jetzt wieder gleich so heftig vorgegangen wurde gegen Motorradfahrer. Naja.
Ja, vor allem kann man sich vorstellen, dass das nicht jeder so auf sich sitzen lässt und dann mal nachfragt, ob das denn jetzt so okay war, das da hinzumachen.
Ja. Also so ein Ding einfach mal durchklagen, das fände ich mal ganz interessant, was da einfach Einspruch erheben. Auf der anderen Seite, der Tatbestand ist ja klar. Es ist ein Fahrverbot ausgesprochen worden. Ich habe das in dem Fall missachtet, was mir nichts bringt, dass ich es nicht weiß. Ich habe es missachtet. Also ist es im Prinzip rechtens, was die da getan haben. Nur der Weg dahin war halt ein fragwürdiger. Ja. Und wie immer, wegen Generalverdacht und alle müssen drauf verzichten, weil der ein oder andere sich nicht am Riemen gerissen hat, sondern lieber am Gaszug gerissen hat.
Ja, das ist die Diskussion, die wir ja seit 100 Jahren führen.
Ja, seitdem es Motorräder gibt, reden wir darüber. Alles furchtbar. Apropos furchtbar, wie geht's dir denn so?
Ja, furchtbar gut eigentlich.
Was macht Motorradfahren?
Also, ich bin tatsächlich erstaunlich wenig jetzt gefahren. Wir haben ja drüber gesprochen, Motorradfahren im Sommer macht man irgendwie bei Hitze nicht so richtig, ne? Vor allem nicht einfach mal eine Tour auf der Straße fahren.
Ja.
Aber ansonsten macht das Motorradfahren das, was es soll. Ich bin schwer im Einsatz, selten auf der Straße, oft auf abgesperrter Strecke, was ja immer ganz gut ist. Berichtete ich schon von MV eigentlich?
MV? Nein, du warst ja auf Lustreise in Shirana, ne?
In was?
Nee, nicht Shirana. Wie heißt's?
Varese,
ja. Shirana ist was anderes.
Ja.
Shirana heißt das Essen, was ich nachher bestelle, ja, genau.
Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, ich war in bei MV am wunderschönen Lago di Varese. Das Werk liegt ja wirklich genau am See, quasi mit Seezugang. Und es war auch furchtbar warm an dem Tag, wo ich da war. Und ich hab dann auch mal gefragt, so geht hier eigentlich irgendwer mal baden in der Mittagspause? Und haben die gesagt, nee, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Das ist wohl ziemlich verschmutzt und giftig. Also wahrscheinlich wird man da ohne Haut dann wieder aussteigen.
Wahrscheinlich, weil die MV-Lackiererei nebenan alles in den See reinleitet. Oh, ein böser Stereotyp.
Na, dieses ehemalige, es ist ja ein ehemaliges Flugzeugwerk. Die haben ja immer angefangen mit Fluggeräten. Und ich glaube, wenn da was in den See geleitet wird, dann schon 90 Jahre lang oder so. Hm. Und wahrscheinlich ist das, was da jetzt reingeleitet wird, das am wenigsten Schlimmste. Wie dem auch sei, ist ganz schön da. Also sie machen Rudern, Ruderclub, irgendwas gibt's da an dem See. Aber schwimmen geht wohl keiner. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da mal so ein Boot kentert. Oder vielleicht ist das der Thrill, dass das nicht passieren darf.
Uninteressant. Mopeds.
MV baut ja immer schon schöne Motorräder und ich durfte drei fahren. Zwei davon darf ich leider noch nicht sagen, was für welche das waren.
Oh. MV dann erzähl doch von dem einen, das du fahren durftest.
Das war die brutale 800 Ottantesimo. Also im Grunde eine brutale 800 mit Euro 5. Du bist ja jüngst auch in den Genuss der brutale 800 mal gekommen, ne? Mhm. Du hattest ja so wunderbar davon erzählt, wie geil, rotzig, was für ein schönes, sympathisches Arschloch-Motorrad das eigentlich ist.
Ja.
Ist sie auch mit Euro 5 Plus noch? Ist ein bisschen leiser, aber im Großen und Ganzen, ich erinnere mich noch an deine Ausführung des super direkten Mappings und des viel zu harten Fahrwerks.
Wichtiger Hund war klar, tollwütiger Hund viel, glaube ich, im Kontext das ein und öftere Mal.
Ja, das ist sie immer noch. Also ja,
aber
Mapping.
Aber ich nehme ja an, dass MV Agusta dir das ja im Prinzip genau andersrum erklärt hat. Jetzt ist alles viel harmonischer, viel runder, viel weicher, viel breitenkompatibler. Nehme ich an, weil das ist ja die Marketingbotschaft seit 20 Jahren.
Ja, könnte man meinen. War jetzt in dem Fall waren sie aber relativ einsichtig. Bei MV ist ja gerade ganz schön was los. Also der Sadarov hat die Bude da ja zurückgekauft. Jetzt haben sie den Luca Martin da als Geschäftsführer, der ja auch von KTM kam. Und die haben da, ich bin natürlich auch durch die Entwicklung gegangen und habe mit den Leuten gesprochen.
Der kam
gesprochen.
Von KTM? Ich dachte, der wäre ja schon bei MV gewesen und hätte sich quasi nur in dieser Personalrochade da ein bisschen hochgeschlafen, hätte ich beinahe gesagt, aber hochgedient. Aber der kam von KTM oder was?
Der kam auf jeden Fall über KTM. Der hat auf jeden Fall auch eine KTM-Verbundenheit irgendwie.
Okay.
Ich glaube, der hat vorher Italien KTM. Jetzt bin ich überfragt. Auf jeden Fall hat er da auch was mit zu tun gehabt. So, viel interessanter als der Geschäftsführer ist aber natürlich das, was da in der Entwicklung passiert und die Leute, die sich damit beschäftigen, wie so MVs zukünftig fahren und aussehen sollen. Und das ist ganz spannend, weil da sind viele junge Leute und diese jungen Leute kommen alle von anderen etablierten Motorradherstellern. Also klar, natürlich viele KTM-Leute, dann sind ein paar Yamaha-Jungs dabei, die aus der Entwicklung rübergegangen sind, dann sind Suzuki, das Marketing kannte ich über Triumph. Also es sind viele junge Leute da zusammen, die alle sehr einsichtig darüber sind, wenn man ihnen sagt, was so die Probleme von MVs sind. Und die haben alle das große Ziel und die Vision, das besser zu machen. Und das ist nicht mehr diese Schönrederei. So, das ist halt so, wir machen das Geilste hier, sondern die sind sehr, ich sag mal, die leben in der normalen Welt und die wissen, was die Probleme sind von ihren Produkten und die arbeiten jetzt wirklich daran, diese Probleme zu beheben und diese Motorräder fahrtauglich oder ja, ich sag mal so, alltagsmassenkompatibel zu machen.
Sind das alles Italiener, die da hingegangen sind? Weil mir der Karriereschritt von KTM oder Triumph oder Suzuki oder Yamaha hin zu MV Agusta, den muss ich ja entweder ganz dringend wollen oder es muss mir jemand eine riesige Sporttasche mit Bargeld hingeschmissen haben.
Naja, viele Italiener natürlich, ne?
Also sind Italien. Die, also ist so eine gewisse Nationalstolzverblendung in Sachen MV Agusta.
Ja, ich würde jetzt die Nationalstolzverblendung nennen, aber ich glaube, wenn du einem Italiener sagst, hier MV Agusta,
Ja.
Dann ist das schon ein Im Name, Wort. Für den man gerne arbeitet, genau.
Ja.
Und ja, das war ganz erfrischend. Und dann, ja, kamen ja noch zwei spannende weitere Modelle dazu.
Waren die denn wenigstens dann schon so ein bisschen in die Richtung, was du gerade anmoderiertest, was die jungen Wilden bei MV da wollen, dass die Dinger ein bisschen, ja, normaler werden? Oder waren die trotzdem immer blutige Nase und weitertreten?
Also ich darf natürlich jetzt nicht groß darüber reden, weil es dafür ein Kommunikationsembargo gibt.
Ja, die Antwort ist ja oder nein. Also
das sind die ersten Projekte dieser jungen Garde.
So. Ja. Und das spürt man, dass das die junge Garde ist? Oder wie gesagt, sind das immer noch diese Nasenbluter?
Nee, man spürt eine Entwicklungsrichtung und man spürt eine Entwicklung. Gut. Also das ist tatsächlich.
Das ist ja schon mal was.
Spannend, ja.
Na dann.
Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da auf uns zurollt und was dann da auch Richtung EICMA dieses Jahr von MV kommt, weil das ist dann wirklich mal was, was nicht nur hier Stunning New Graphics ist.
Ja, Stunning New Graphics war ja Triumph bekannt für, ne? All New Models, Stunning New Graphics,
ja,
ne?
Ja, ja.
Was war denn bei MV? Nee, MV hat ja immer nur ein Sondermodell gebracht.
Ja, MV ist die Marke der Sondermodelle.
Ja.
Also das Motto ist anders lackieren, limitieren und dann für teuer Geld verkaufen.
Ja.
Und bei Triumph.
Lackieren, limitieren, kassieren.
Genau.
LLK. Ja.
Der Vareser Dreiklang.
Schön. Das würde ich gerne mal irgendwo lesen. Also sollte ich jemals wieder einen Artikel von dir lesen. Der Vareser Dreiklang. Lackieren, limitieren, kassieren.
Ja. Ja, und bei Triumph ist ja immer alles Class Leading und das, was nicht Class Leading ist, ist Class Defining.
Genau.
Das ist auch schön.
Ja, dieses Marketing, es ist einfach, wenn es nicht so grausig wäre, diesen Scheiß immer lesen zu müssen, wäre es eigentlich total witzig.
Ja.
Ja.
Da sind richtige Perlen. Ja, das ist
ja großartig. Schön.
Genau, nee, und sonst läuft alles gut mit dem Motorradfahren. Ich bin ja, das mit abgesperrter Strecke meinte ich natürlich den Supertest, wo wir fleißig weiter produzieren den Sommer über.
Machst du jetzt schon wieder Werbung für diesen komischen Supertest?
Ja, ich mach dafür Werbung, weil das das Geilste ist, was wir haben. Das ist das Beste, was wir aktuell so tun.
True.
Das,
Außer das hier.
Außer das hier.
Außer das hier. Genau. Also man muss ja da schon ein bisschen differenzieren, gell?
Ja, klar. Aber das hier ist mehr so Eigentherapie. Das ist ja, also das ist ja eine Therapiesitzung für uns zwei eigentlich.
Korrekt.
Deswegen klage mir dein Leid, Jens.
Was heißt hier Leid? Ich habe ja kein Leid, aber ich würde gerne mal mit dir drüber quatschen, weil wir hatten es ja jetzt auf der Seite und das hat auch für die ein oder andere Reaktion gesorgt. So. Wir hatten es ja gerade auf der Seite. Wir müssen mal aufschneiden.
Das
lassen wir alles drin.
Ja.
Ich würde gerne mit dir drüber quatschen, weil wir hatten zwei Artikel auf der Seite die Tage, wo es um das Wheelie-Fahren geht. Einmal quasi das rein physikalische Wheelie-Fahren und dann natürlich moderne Fahrassistenzsysteme, die ja auch drauf programmiert sind mittlerweile, dass sie dir den Wheelie erleichtern und grundsätzlich erstmal ermöglichen. Also das, was im Auto so der Drift-Modus ist, ist beim Motorrad mittlerweile der Wheelie-Modus. Und ich weiß ja, dass du dieser einrädrigen Fortbewegung nicht ganz abgetan bist.
Ja, durchaus. Ich finde das super. Also natürlich immer nur hier Closed Rider, Professional Track und so.
Ja.
ich finde das super. Wheelie-Fahren ist eine tolle Sache. Das macht super viel Spaß und es macht gerade Ausfahren interessanter.
Aber du machst ja, also ich bin ja so ein Noob. Ich mache ja immer nur Power-Wheelies, weil ich das ja, ne, so bin ich sozialisiert worden. Aber du bist ja so ein Stunt-Profi, ne? Also hier mit Kupplungsschleifen und mit Hinterradbremse ein bisschen dödeln und dann Arsch nach hinten und dann fährt die Kiste hinten auf dem Hinterrad. Ist ja am Ende des Tages so.
Ja, Stunt-Profi würde ich es nicht sagen, aber genau, so passiert das. Man hilft ein bisschen mit der Kupplung mit und dann sucht man sich einen Kipppunkt und an diesem Kipppunkt hält man das Motorrad dann mit Gas und Hinterradbremse. Kupplung brauchst du nur, wenn du ganz langsam wirst, aber das ist eine Sache, da muss man ganz schön viel für üben und da bin ich auch nicht gut drin.
Aber warum ist das so geil? Weil man sieht es ja auch dann immer auf Insta und sonst wo. Selbst irgendwelche Titelbilder auf Motorrad oder sonstigen ehrlichen Journalistenmagazinen, titeln ja dann mit einem wheelierenden Fahrzeug, wohl wissend, dass es A, illegal ist, B, wahrscheinlich 98% aller Leser und Teilnehmer nicht können und C, und da kommt der Mechaniker in mir heraus, ich natürlich da auch immer eine leidende Gabel dann sehe, wenn das Ding wieder aufschlägt.
Okay, das müssen wir jetzt der Reihe nach durchgehen.
Also ja,
illegal, bitte. Illegal ist ja so eine Sache. Also das Wheelie-Fahren offiziell ist ja nicht verboten, aber es ist natürlich verboten, einen, wie sagt man, unsicheren Fahrzustand herbeizuführen oder beziehungsweise andere sich und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Paragraph 1 StVO Absatz 2, wenn mich nicht alles täuscht.
So, und da kann man leider einen Wheelie immer drunter zählen. Also wenn man will, kann man dafür immer einen drüber kriegen. Das sind dann, glaube ich, so 50 Euro auch irgendwie. Auch wenn niemand in der Nähe ist, dann kann man da trotzdem einen für drüber kriegen, was ich ein bisschen schade finde. Aber offiziell ist es so eine Art Grauzone.
Hast du schon mal einen bekommen? Also so ein Knöllchen für einen Wheelie?
Nee, habe ich noch nicht. Aber also, es muss ja auch viel zusammenkommen dafür, dass das passiert. Ne? Also da muss ja erstmal irgendwer in der Nähe sein, der das sieht und auch die Befugnis hat, dich dafür zu bestrafen. Und dafür muss man das vermutlich auch an dämlichen Orten machen. Also jetzt in der Stuttgarter Innenstadt würde ich nicht auf die Idee kommen, Wheelie zu machen.
Auch wenn cool du es schon getan hast.
Das tut jetzt nichts zur Sache.
Erwischt.
Ja, ich bin letztens auch, wo bin ich, irgendwie Münchner Stadtautobahn oder so, und dann bin ich da lang getuckert und neben mir hat einer so eine 690er aufs Hinterrad genommen und ist dann da im Wheelie rumgefahren. Da habe ich auch gedacht, cool, ist. Also, weiß nicht, mich macht das irgendwie glücklich. Ich finde das cool.
Ich mag ja, wenn du von dir selbst in der dritten Person sprichst.
Ich saß tatsächlich im Auto daneben.
Ach so. Fall.
Und mir war diese Person unbekannt, aber sympathisch.
Okay. Unbekannt, aber sympathisch.
Ja. So, das war jetzt mal diese Legal-Nummer. Was müssen wir noch durchgehen?
Wird man geiler, wird man schneller, ist man besserer Motorradfahrer, wenn man wheelieren kann? Oder wird man automatisch besserer Motorradfahrer, wenn man das Wheelieren übt?
Nee, das ist eine komplett andere Disziplin als das normale Fahren. Also ich glaube, so generell ist Fahrzeugbeherrschung ja was sehr Gutes. Und Wheelie-Fahren und auch Stoppie-Fahren ist eine Form der Fahrzeugbeherrschung, die auf jeden Fall advanced ist. Und beim Wheelie-Fahren jetzt vielleicht weniger, beim Stoppie-Fahren mehr, ist es natürlich so, dass einem das auch in einer Extremsituation mal helfen kann, irgendwie zu wissen, was da jetzt gerade passiert mit dem Motorrad. So ein Wheelie-Fahren, ich sag mal, aus Versehen passiert, denke ich, den wenigsten.
Naja, außer Power-Wheelie halt. Oh Gott, am Kurvenausgang oder am Durchbeschleunigen.
Ja, ja, ob das jetzt aus Versehen ist, weiß ich nicht, aber wenn man jetzt hier wie sagt man, Risky Throttle gibt, wenn man irgendwie hin und her wippt gerade, dann kann man das auch nicht mehr abfangen, wenn man guter Wheelie-Fahrer ist, weil man dann irgendwie am Lenker dranhängt. Aber ich glaube, das ist einen nicht zum besseren Motorradfahrer im Sinne von im Straßenverkehr besseren Motorradfahrer macht oder dass man dann schneller fahren kann, besser durch Kurven fahren kann, weil es damit halt überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist eine Form der Fahrzeugbeherrschung, die spannend ist und die einen natürlich auch irgendwie näher mit seinem Fahrzeug zusammenbringt. Und deswegen glaube ich schon, dass man grundsätzlich ein besserer Motorradfahrer ist ein zu großes Wort, aber man hat natürlich höhere Fahrfertigkeiten. Was sagst du?
Dein Skillset wird erweitert.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, generell mal was Gutes. Das ändert natürlich nichts daran, dass das für Mensch und Maschine auch schlecht sein kann. Also es gibt ja so Wheelie-Kurse, die werden ja immer auf so kleinen Motorrädern angeboten. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil man kann da durchaus mal runterfallen. Das kann ja mal passieren, wenn man die Hinterradbremse dann doch nicht richtig angelt. Und wie du gerade gesagt hast, die Gabeln bei so vor allem schwereren Motorrädern können natürlich am Anfang gerade mal was abkriegen, wenn man noch nicht in der Lage ist, das Ding sanft abzusetzen, ne?
So. Ja. Und helf, da du ja mehr diese Dinger gefahren bist, so jetzt diese modernen Assistenzsysteme, die ja am Ende des Tages alle für irgendeinem MSC oder keine Ahnung, das, was man allgemein als Kurven-ABS bezeichnet, können die das tatsächlich oder ist das Marketing? Dass die dich irgendwie halten. Weil früher haben sie dich ja immer runtergeholt und zwar je nach Auslegung relativ abrupt oder wenn ich mich an die ersten Traktionskontrollen erinnere, die ja im Prinzip sofort alles zugemacht haben, sobald das Vorderrad so leicht vom Boden weg war.
Ja.
Ist das heute dann tatsächlich, können diese Dinger dich im Wheelie halten?
Ja, also ich habe ein Motorrad bislang erlebt, was das wirklich geschafft hat, und das war die neue Speed Triple RS. Das ist, Ducati hat es auch angekündigt, dass diese Hypermotard Mono das auch können soll. Das Ding ist halt, wenn man diese Systeme nutzen will, dann kann man sie nur mit dem Gas nutzen. Also dann kann man nicht mit der Kupplung nachhelfen, weil dieses Hochschnappen, dieses kurze, knackige, das Vorderrad hochholen, das können diese Systeme nicht ab. Das checken die nicht. Die kriegen das nicht geregelt, sondern man muss dann wirklich
den Schlupf nicht berechnen, den die Kupplung wegnimmt vom Drehmoment.
Genau, und vor allem dieses Schnappen nach oben ist natürlich auch eine relativ ruckartige Bewegung, die total gut ist, wenn sie kontrolliert ist, die aber natürlich generell von so einer Elektronik ganz schwer zu verarbeiten ist.
Und wie macht es die Triumph dann?
Die macht es auch nicht mit der Kupplung. Es geht darum, dass man muss einfach hart beschleunigen. Also im Grunde im Falle der Triumph musst du einfach die Stückchen nach hinten setzen und Vollgas geben im ersten Gang. Und dann hält dich das Motorrad in so einem Winkel, der, ja, ich sag mal jetzt nicht allzu weit weg ist vom Kipppunkt, der schon ein gutes Stück über dem Boden ist. Also das Vorderrad ist vielleicht so auf einem Meter Höhe dann.
Okay, das ist doch schon ein Wort, ne?
Und du kannst dann die Gänge durchschalten mit dem Quickshift. Also du musst einfach nur das Gas festhalten und die Gänge durchschalten. Und dann bleibt das Motorrad im Wheelie. Das kriegt es dann hin. Aber mehr eben auch nicht. Also es ist kein kontrollierter Wheelie im Sinne von, ich kann den ewig weiterfahren, ich kann meine Geschwindigkeit variieren, sondern das ist ein kontrollierter Beschleunigungswheelie, der natürlich irgendwann auch aufhört. Und der hat auch ein bisschen, also das System, ich habe es dann in Portimao auf der Zielgeraden, haben wir es alle ausprobiert. Und ich habe es dann am Ende für die Bilder auch wieder nicht richtig benutzt, weil zum Beispiel, wenn du jetzt während des Wheelie-Fahrens deinen Schwerpunkt veränderst, also zum Beispiel nochmal aufgestanden, dann kommt das System auch so ein bisschen durcheinander. Und wenn du dann den Fuß nicht auf der Bremse hast, dann ist es trotzdem ein bisschen schwierig. Also du musst wirklich dieser Anleitung folgen, einfach nur das Gas festzuhalten und dich im Grunde nicht zu bewegen. Und das Ducati-System könnte im Grunde genommen das Gleiche. Das Problem bei dem Einzylinder ist halt nur, dass er zu wenig Leistung hat. Dass das Vorderrad einfach deshalb ziemlich bald wieder runterkommt.
Also es bleibt dabei, wer Wheelies fahren will, muss es können. Die Elektronik hilft dir nicht und die Gabel geht trotzdem kaputt. Und illegal ist es trotzdem. Stimmt's?
Ja. Was ich jetzt aus... Ich finde diese Wheelie-Kontrollen, dieses einfach nur festhalten und nichts machen, irgendwie witzlos, weil das ist dann ja wirklich so ein Poser-Feature.
Eben.
Ich kann es nicht, aber ich mach's. Aber aus Performance-Gesichtspunkten sind diese Wheelie-Kontrollen natürlich dann wieder sinnvoll. Wenn du jetzt so Richtung, weiß ich nicht, starke Superbikes, Panigale V4 oder sowas jetzt denkst, da ist es natürlich wichtig, dass diese Wheelie-Kontrollen funktionieren, weil einen Wheelie zu kontrollieren ist in dem Fall dann, also macht dich auch langsamer. Und wenn du da zum Beispiel eine Wheelie-Kontrolle hast, die vor dem Wheelie schon checkt, dass gleich einer kommen könnte, weil das Drehmoment auf den nächsten 3000 Umdrehungen so krass anwachsen wird, dann ist es natürlich praktisch, wenn du das Vollgas einfach festhalten kannst und das Motorrad nicht abrupt schnappt, sondern vielleicht so langsam dabei aufsteigt. Und das sind so Punkte, wo diese Systeme natürlich total gut sind, aber die haben nichts mit dem Wheelie-Fahren an sich zu tun und die haben auch auf der Straße natürlich dann überhaupt nichts, keine Bedeutung. Ja. Und zum Gabel kaputt machen. Also ich habe Wheelie fahren auf einer Bandit gelernt und die Gabel ist noch gut. Und die Felge auch.
Okay.
Ich glaube, das
Hast
ist auch...
Hast du den Klassiker der Woche rausgesucht?
Nee, habe ich nicht.
Was denn nicht?
Aber der Klassiker der Woche drängt sich ja von alleine auf.
Deine Bandit? Schon
nein,
wieder?
Nein.
Was denn?
Aber wir sind ein bisschen bei schon wieder. Wir sind bei allen GSX-R-Modellen.
Ach. Weil 40 Jahre und so, ne?
Weil 40 Jahre und weil neue GSX-R.
Und weil neue, ja. Ja. Das war für dich ein großes Datum, gell? So auch privat, um mal ganz kurz aus der Hüfte rauszuplaudern. Die Gixxer kam und du wurdest an den Ring gelegt, ne? Um es mal in einen Satz zu packen.
Ja, man könnte auch sagen, zur Hochzeit schenkte Suzuki mir oder uns eine neue GSX-R1000.
Sehr schön, aber dir persönlich natürlich nicht.
Nee, leider nicht. Also natürlich leider nicht. Ich würde sie auch nicht geschenkt haben wollen, aber...
Nicht? Wieso nicht? So ein gutes Motorrad, oder?
Das ist ein super gutes Motorrad, aber gute Motorräder kaufe ich mir.
I see. Ja. Aber den Move verstehe ich trotzdem nicht ganz.
Die GSX-R?
Ja, ich habe mich auch zurückzubringen gefragt. Mit Euro 5, mit was hat sie tatsächlich 10 PS weniger oder so?
Nee.
5. Siehst du?
Also im Grunde hat Suzuki die alte GSX-R, die L7, nochmal vorgestellt. Nur jetzt mit optionalen Winglets und wegen Euro 5 plus 5 PS weniger.
Mhm.
Das ist im Grunde das, also ich habe keine weiteren Neuerungen feststellen können. Am Motor ist nichts neu. Ich glaube sogar dieses alte Cockpit ist noch drauf. Ich weiß nicht, sie.
War die damals elektronisch voll auf Stand? Thema schräglagenabhängigen Kram? Nee, ne? Nicht wirklich, oder?
Nicht wirklich. Und da ist es ja eh so, dass jetzt mal, wenn man Tacheles redet, Ducati und BMW der Konkurrenz enteilt sind, was so Elektronik, Performance-Elektronik angeht im Serienmotorrad.
Ja.
Also ich gehe davon aus, das Motorrad wird nach wie vor gut sein. Also die GSX-R, die letzte GSX-R war ja auch immer noch das beste Superbike im Test für die Landstraße.
Mhm.
Aufgrund von Ergonomie und einfach von diesem auch variabler Ventilsteuerung ausgestatteten Motors. Und das wird auch weiterhin so sein. Bin mir ziemlich sicher. Aber auf der Rennstrecke wird sie dann ja den Anschluss an die großen zwei auf jeden Fall verloren haben.
Ja, vor allem ja nicht nur an der Rennstrecke, sondern viel wichtiger, und da reden wir ja über Stückzahlen am Stammtisch.
Ja, steht keine zwei mehr vorne, oder was meinst du?
Da steht keine zwei mehr vorne. Mhm. Und selbst die zwei, die davor stand, war ja eher eine kleine zwei hinten dran, also im Kontext mit den anderen. Daher die Frage, was macht Suzuki mit diesem Move, den ich ja grundsätzlich gut finde, weil ja, es ist ein gutes Motorrad, es ist ein schönes Motorrad. Mhm. Sie war natürlich damals nicht nur gut, sondern auch, wie Suzuki damals grundsätzlich war, auch noch günstig.
Ja.
Aber selbst ja von dieser Modellstrategie hat sich Suzuki in den letzten Monaten ja doch relativ stark verabschiedet. Also ich befürchte halt auch, dass das Ding jetzt nicht unbedingt günstig wird. Also ja. Du würdest dir jetzt im schlechtesten Falle nicht die ungünstigste Supersportlerin mit der wenigsten Leistung kaufen.
Nee, es sei denn, du bist Fan.
Es sei denn, du bist Fan, aber...
So wie ich, deswegen sprichst du mit dem Falschen.
Ja, aber du würdest sie ja trotzdem nicht kaufen. Hättest du 20 Mille jetzt, würdest du dir die L8, nennen wir sie L8, keine Ahnung, ob was ihr Modell, würdest du dir sie kaufen, nur weil du Fan bist? Siehst du, die Antwort kommt so langsam und sie kam nicht so schnell wie das Jahr bei deiner Hochzeit, nehme ich an. Also eher nein.
Also
so wird es, glaube ich, vielen gehen.
Ja, bin ich auch mal gespannt, ob sich das Ding verkaufen wird. Ja, am Ende müsste sie realistisch betrachtet jetzt mal alle Emotionen und Prestige und was auch immer ausgeblendet, müsste sie über den Preis kommen mit dem, was da an Daten veröffentlicht wurde. Andere Lösung gibt's eigentlich nicht.
Welches war die beste 1000er Gixxer für Fabi Dresler?
Schon die L7.
Ne?
Ja, die L7 war ganz toll. Ich habe aber auch mit nicht so vielen anderen 1000er Gixxern, also klar, eine K3 bin ich mal gefahren, irgendwie so eine K8 auch mal. Aber das intensivste Erlebnis hatte ich halt auch dann bei den Tausendern mit der L7, weil wir da ja mal für die 1000 Kilometer Hockenheim so ein Cup-Motorrad aufgebaut haben. Und das ist schon, ja, Wohlfühl-Motorrad gewesen, muss man sagen. Also auch ein...
Gehe ich vollkommen d'accord mit dir. Die anderen waren... Na, hier ist es. Gehe ich vollkommen d'accord mit dir. L7, draufsitzen und einfach gut sein. Geiler Motor, das waren für das konventionelle Fahrwerk, das war mit eines der besten konventionellen Fahrwerke, die ich in meinen vielen Motorradjahren gefahren bin. Geiler Motor. Sie war mir ein bisschen klein. Also ich habe so relativ wenig Berührungspunkte am Tank gehabt. Da sind meine Beine irgendwie überall rumgehangen, nur nicht irgendwie an der Tankkante. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber sonst, vor allem, weil sie halt wieder... Die K8 war halt ein echter Reinfall mit dieser komischen, weil sie halt unbedingt auf diese zwei Endtöpfe haben gehen müssen, wegen Euro irgendwas.
Ja, das
und haben es halt über den Motor nicht hinbekommen.
Ja.
Und deswegen war das Ding halt nicht nur hässlich, es war im Kontext auch noch extrem schwer.
Ja, ja, also das Ding war gar nichts damals. Das wollte ja auch keiner haben mit dieser Auspuffanlage.
Ja.
Ja, aber die L7 war damals schon so ein bisschen das, was die S1000R ja heute ist, auch gerade wegen des Motors. Das ist halt nicht so ein Motor, den man nicht so ein hochgezüchteter, weißt du, auch einer, der, wenn du dich mal verschalten hast vor der Kurve, dann bist du jetzt nicht irgendwie abgesoffen, weißt du?
Ja, also so gesehen ist er ja schon hochgezüchtet, nur eben in die richtige Richtung, dass er eben nicht nur hoch kann, sondern auch nieder.
Ja, ja.
Damit wir bei dieser variablen Ventilsteuerung sind.
Ja. Diese variable Ventilsteuerung wäre dann jetzt ja eigentlich auch das, was Suzuki in die anderen Tausender endlich mal einbauen müsste, oder? Also die Straßentausender.
Die müssten eigentlich ganz dringend jetzt, wo sie jetzt ja den L7-Antrieb auf Euro 5 Plus gebracht haben, jetzt mal drüber nachdenken, ob sie nicht auch die komplette Tausender-Straßenfamilie auf die technische Basis der L7 hängen. Aktuell ist es ja, glaube ich, K5.
Ja, noch immer.
Und der große Hero und alles schön und Marketing frohlockt und alles tipptopp, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich bin mir jetzt unsicher, ob das ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell ist, für Suzuki jetzt noch 20 Jahre lang Motorräder zu verkaufen, die eine 20 Jahre alte Technik schon drin haben. Was sie ja Gott sei Dank mit den 800er Modellen jetzt schon mal ein bisschen am Revidieren sind, aber was hängt da noch drin, weißt du? Du hast die ganzen K5-Modelle, das sind drei oder vier. Die SV650 fliegt immer noch rum, dann haben sie immer noch den 650er Zweizylinder und den 1050er 2V2. Alles super Motoren, alles super Motorräder, gar keine Frage, aber halt einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz. Und was nicht in Konkurrenz ist, wird nicht verkauft. Es ist leider so.
Ja.
Nur von Liebhabern gekauft.
Genau, für Enthusiasten gebaut.
Für Enthusiasten gebaut.
Und damit spannen wir den Bogen zurück zu MV.
Von Enthusiasten für Enthusiasten gebaut und Fun Fact, noch weniger Stückzahl als Suzuki. Nein, das ist natürlich jetzt mega unfair.
Also Suzuki hat hier mal die große Zeit. Ganz witzig, ich war mal...
Suzuki hat immer noch eine große Zeit. Das ist immer noch, warte mal, 1, 2, 3, müsste immer noch auf Platz 5 oder 6 der Welt sein.
Ah, krass.
Also sie verkaufen immer noch so, ich glaube, 2,5 bis 3 Millionen, wenn nicht sogar 4 Millionen Motorräder pro Jahr, nur eben nicht in Europa.
Ja, ja. Das ist ein anderes Game, was da dann gespielt wird. Aber,
ganz anderes Game.
Ich fand es ganz witzig, ich war mal mit dem Testfahrer aus Japan, der Suzuki GSX-8S, war ich mal GSX-8S fahren hier um Stuttgart drumherum, weil die so einen Redaktionsbesuch gemacht haben und dann, ja komm, Testfahrer, fahren wir mal eine Runde. Dann hat er danach auch in allerhöchstem gebrochenen Englisch mit Google-Übersetzer haben uns dann ein bisschen ausgetauscht. Dann hat er gefragt, was wir denn so von dieser 8S und dieser 8er-Plattform halten. Dann habe ich ihm erklärt, ja, ja, also das funktioniert super. Also in unseren Tests habe ich ihm das gezeigt und alles cool und die funktioniert klasse und wir sind voll überzeugt eigentlich von dem Konzept. Und dann hat er mir gesagt, so ja, das findet er voll schön, war so ganz gerührt, dass er ein Lob bekommt, weil er meinte, von seinem Chef kriegt er immer nur eins drauf und deswegen
ja,
freut es ihn jetzt zu hören, dass das doch positiv aufgenommen
wird. Diese Art Führungskultur ist jetzt bei uns bekannten Arbeitgebern jetzt auch nicht unbedingt was ganz Fremdes.
Ja, ja.
Ne?
Wie war das?
Gerade im Schwäbischen, nett geschimpft ist gelobt genug.
Mhm.
Ja.
Ja.
Nee, die 8er-Plattform, die ist auch wirklich eine gute. Und das wird halt auch so ein 20-Jahre-Ding werden. Was ja okay ist, wenn es ab heute 20 Jahre sind, aber nicht, wenn meine technische Plattform heute schon 20 Jahre alt ist, wenn ich sie noch 20 Jahre lang durchziehen muss. Das wird halt, glaube ich, nicht funktionieren.
Und die L7 ist ja auch schon 8 Jahre alt.
Die L7 ist schon 8 Jahre alt, genau. Darf man auch nicht vergessen. Ja.
Wahnsinn. Ja, aber nicht nur 8, sondern 40 Jahre ist ja die Suzuki GSX-R alt, Jens. Sprechen wir jetzt über die Klassiker der Woche, über alle GSX.
Klassiker der Woche, genau, Gixxer.
Gixxer.
Alle oder erst ab K1 dann?
Nein, nee,
40 über. Jahre muss ja dann alle sein, ne?
40 Jahre sind alle.
Ja.
So, die erste wurde nämlich vorgestellt 1985, gebaut bis 1987. Hatte damals einen noch luftölgekühlten reinen Vierzylindermotor mit damals sagenhaften 100 PS.
Schon viel.
Ja, und diese Spitzenleistung bei 11.000 Umdrehungen erreicht.
Im Alurahmen.
Alu-Doppelschleifenrahmen, das war damals die große Neuerung.
Ja.
Und das war mal ein Ding damals, ne? Also.
Ja.
Hast du das miterlebt? Also irgendwie.
Ja, nicht bewusst. Dann halt so ein bisschen, als gewesen. Die Dinger danach, nach 8 bis 9 Jahren dann irgendwo gebraucht rumstanden. Da hast du die natürlich schon gesehen.
Ja.
Mit ihrer. Und auffällig war natürlich, dass sie es bis jetzt, ich sag mal, bis zur K1, zumindest aus meiner Warte, immer irgendwie geschafft haben, die neueste 1000er Gixxer vollkommen anders aussehen zu lassen als die Vorgängerin.
Ja, das waren damals auch die 750er, aber ja.
Oder 750er, ja, genau. Mhm.
Ja.
Und dann ja erst die 1100er dann, B und das, was ja dann die heftigen Teile.
Genau, die kamen dann mit der zweiten Baureihe, die von 88 bis 91 gebaut wurden. Wir bleiben aber bei der 750er, weil das ist ja die richtige Gixxer. Also die 1100er ist ja schon.
Ja, cool. Nur weil du dann wieder auf deines Rad kommst irgendwann. Das ist doch jetzt genau der Weg, den du hier schon wieder uns pflasterst.
Ja, aber es gab ja auch, weil das Rad gab es ja schon keine 1100er mehr, weil das so ein komischer Ausflug war.
Ja, vor allem, weil sie halt auch nirgendwo antreten konnte. Das kommt ja noch dazu.
Das ist auch richtig, ja. Auf jeden Fall hatte sie die zweite Generation immer noch einen luftölgekühlten Motor, immer noch 100 PS. Und war dann aber eben mit der 1100er an der Seite, so die nächste Generation, die nächste Ausbaustufe. Sie hatte dieses komische Anti-Dive-System. Kennst du das noch, was die früher dran hatten, vorne an den Gabeln?
Ja, nicht nur bei Suzuki, das hat ja irgendwie jeder mal probiert.
Genau.
Dieses Bremsnicken mit dem Scheiß auszugleichen. Das Erste, was gemacht wurde, ist das Ding direkt abgeklemmt,
ja.
Damit es eben nicht, weil es nicht funktioniert hat.
Ja, das ist auch in diesen ganzen alten Sport-Zweitaktern dran. Und die haben das irgendwie alle versucht hinzukriegen, aber ja, hat anscheinend nicht funktioniert.
Warum ist das überhaupt gemacht worden? Was war denn? Es war ja jetzt kein neues physikalisches Phänomen, dass du eine dynamische Radlastverteilung beim Bremsen hast. Was war denn das Problem, dass ich dann ein hydraulisches System habe, in die Gabel reinknütteln müssen, damit ich das nicht habe? Weil meine Reifen zu hart? Was war denn damals da der Grund? Das würde ich jetzt mal gern wissen.
Naja, also ich glaube wirklich, dass es einfach Performance-Aspekte hatte. Weil, also wenn du das heute anguckst, die ganzen Rennfahrwerke, die elektronischen, haben ja auch wieder einen Brake-Support, weißt du, das ist ja schon sinnvoll, beim Bremsen die Dämpfung an der Gabel zu erhöhen.
Die Dämpfung. Das
ist ja im Grunde das, was die Anti-Dive-Systeme gemacht haben.
Ja, aber die Teile waren doch damals gefühlt 4 Meter länger.
Die Motorräder?
Die waren doch alle echt lang, die Dinger. Lang gebaut, sowieso, ja, alles lang. Das waren jetzt keine so gedrungenen Muskelprotze wie heute. Das waren ja einfach nur relativ lange Fahrwerke, die ja sowieso eine gewisse Abneigung hatten gegen entlastete Hecks.
Ja, gut, aber der am Ende noch ein paar Meter später bremsen kann, gewinnt dann, ne?
True.
Also bei Performance darf man, glaube ich, nicht immer dieses, das war ja sowieso so, oder das Motorrad war ja eh stabil oder eh handlich, denken, weil die denken alle nur daran, es irgendwie noch ein bisschen krasser und besser zu machen. Auf jeden Fall wog die zweite Generation der GSX-R 57 noch 228 Kilo und die dritte Generation der GSX-R 57 dann grandiose 239 Kilo. Sie hatten nämlich ab 1992 die Wasserkühlung verbaut. Das Motorrad.
Die aber nicht per se 15 Kilo wiegt normalerweise.
Nein, per se nicht. Aber in dem Fall haben sie es irgendwie geschafft, ein unfassbar schweres Motorrad zu bauen. Also 239 Kilo für einen 57er Supersportler. Dann immer noch 100 PS Serienleistung. Schwierig finde ich. Der Motor sah auch noch übrigens so verrippt aus. Der sah noch aus wie ein luftgekühlter, aber war eben wassergekühlter. Und das Moped war dann, ja, weiß nicht, spielt heute auch irgendwie keine richtige Rolle mehr, weil es eben einfach schwach und schwer war, ne? Und dann kam nämlich 1996, Jens, jetzt steuern wir drauf zu, endlich die große Neuerung, das beste Motorrad aller Zeiten, die Suzuki GSX R57 SRAT wurde gebaut. Und das war dann mal wirklich eine Neukonstruktion, denn da gab es endlich den Alu-Brückenrahmen. Es gab einen komplett neuen Motor, der auch nicht mehr so komische Kühlrippen dran hatte, und das Ding wog vollgetankt noch 205 Kilo. Also entspannte, was sind es, 34 Kilo weniger als das Vorgängermodell. Dann hatte die noch eine geile Aerodynamik, hatte dieses wunderschöne, riesige aerodynamische Heck und lief deswegen knapp 260 Spitze. Es ist schön, in dein gelangweiltes Gesicht zu schauen.
Ja, wie oft haben wir inzwischen über die SRAT unterhalten müssen?
So, und das war damals dann die nächste, nennen wir es ruhig, Revolution. Also da haben sie mal wirklich richtig einen rausgehauen und eigentlich so die erste richtig moderne GSX-R gebaut, die optisch noch so ganz eigenständig war, weil danach kamen dann ja in der nächsten Generation die GSX R57 K1, aber viel interessanter, jetzt gehen wir von 57 zu 1000, dann war das Topmodell natürlich die GSX R1000, die mit der K1 dann zum ersten Mal kam und ja, gleiche Konstruktion, Alu-Brückenrahmen, dann aber halt ein 1000er Motor drin und 160 PS.
Der ja aber, glaube ich, ein aufgebohrter 57er war, ne?
Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Also die Motoren sehen sehr ähnlich aus. Ich kann es dir aber nicht sagen.
Du als S-Rad-Mensch musst natürlich sagen, ja, das kann ja auch nur sein, weil der beste Motor, wenn man den dann vergrößert, muss er ja noch viel großartigerer werden.
Also ich glaube...
Das ist deine Antwort gewesen.
Ja, also ich glaube, dann müsste man ja auch den 57er aufbohren können.
Ja, wieso nicht?
Habe ich noch nie gehört, dass es einer gemacht hat.
Ja, weil das natürlich jetzt nicht irgendwie in der Hinterhofwerkstatt vom Tuner geht, sondern da brauchst du halt dann einfach...
Du wärst verwundert, was in so Hinterhofwerkstätten alles geht.
Ja, aber vor allem, es geht halt nicht sehr lange.
Ja.
Aber du brauchst dann halt einen neuen Zylinderkopf, eine neue Zylinderbank.
Mhm. Brauche ich gerade auch übrigens für meine.
Ach so, weil genau. Ein nicht näher zu beziffernder Motorschaden eingetreten und keiner weiß warum, genau.
Ja. Doch, ich weiß inzwischen warum. Habe ich das noch nicht erzählt?
Weil kein Öl drin war? Ölpumpe
doch,
abgerissen?
Das Öl war ganz schön viel drin, ja, genau. Ich hatte ja in einer der letzten Folge erzählt, dass ich mit meiner SRAT, dass mir der Motor kaputt gegangen ist. Die Ursache lag in der Ölwanne. Die Ursache war nämlich ein abgeschertes Zahnrad Ölpumpenantriebs.
Ja.
Ja. Ja,
auch ein sehr gängiger Schaden bei japanischen Großserienmotoren.
Echt, ich habe das noch nie gehört.
Ich denke, nee, ist es auch nicht.
Also,
ich denke, da ist Murks dann auch dann schuld gewesen.
Nee, Murks, das kann bei mir nicht stattgefunden haben.
Naja,
so, nee, auf jeden Fall, die K1 war dann die erste Tausender und hat dann die Tausender-Ära so bei Suzuki eingeläutet. Die richtige Tausender-Ära eingeläutet hat ja, das hatten wir auch schon, die R1 eigentlich, die Yamaha.
Ja, wobei die K1 da natürlich auch der berühmte und oft zitierte Paukenschlag war in der Klasse, ne? Das war ja schon heftig, was da kam. 160 PS, glaube ich, damals dann direkt mit 160. Einspritzung und Scheiß.
Ja.
Wo die anderen teilweise noch mit Vergasern rumgeknödelt haben.
Ja.
Das war schon stark und leicht.
Das war stark und leicht. Ja. Ja. Der Kollege Mario fährt immer noch so eine. K1, K2,
ja. Ja. Und dann ging's los.
Dann kam K3, K4. K3, K4 sah schon, die finde ich, ist so das erste Motorrad, wo man jetzt sagen kann, das sieht nach heutigen Maßstäben noch aus wie ein modernes Sportmotorrad.
Man könnte auch umgekehrt sagen, dass heutige Sportmotorräder von Suzuki immer noch so aussehen wie die K3.
Ja, wobei die L7 war da schon auch noch mal ein bisschen geiler.
L7 ist dann etwas runder geworden, ja, das ist allerdings richtig. Ja.
Ja, die hatte dann 164 PS auf jeden Fall, K3, K4. Dann kam die wunderbare K5, K6, von der wir es eben hatten, deren Motor immer noch verbaut wird in der GSX S1000S, GT und GX.
Und dem große Katana.
Und der großen, gibt's die noch, kann man die noch kaufen, die Katana?
Die kann man noch kaufen, kostet 14,5. Ich weiß nicht, wer das macht, aber...
Ich glaube nicht, dass irgendjemand die noch... Naja, wir hatten es ja letztes Mal schon...
Schwieriges Preisgestaltung, Suzuki, schwieriges Thema. Mhm. Schwierig.
Ja.
Ich befürchte Allerschlimmstes.
Mhm. Ach, bitte, Suzuki, tu uns den Gefallen.
Ja.
Naja.
Ja, bitte bleiben, weil Motorrad, ich hab's letztes wieder gehabt. Ich gucke jetzt gerade wieder die Bestenliste durch von Motorrad und da sind so viele Suzukis einfach top of the class. Also das, was Triumph gerne wäre, machen die Suzukis meistens. Mhm. Die L7 ist bei den Supersportlern immer noch auf Platz 2 von den Punkten. Die hat immer noch den besten Motor in der Wertung. Die hat das beste konventionelle Fahrwerk in der Wertung. Die 800er sind top of the class mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und keiner kriegt's mit und die kriegen das Zeug nicht verkauft. Ich weiß nicht, woran's liegt.
Mhm. Hm.
Vielleicht an der zu billigen Konkurrenz.
Das kann natürlich sein, ne?
Ne? Also, ich weiß es halt nicht. Vielleicht. Oder sie müssen da jetzt einfach durch diese Durststrecke durch, bis sich etabliert hat, okay, Suzuki ist halt jetzt nicht mehr das günstigste auf dem Markt.
Mhm.
Du kriegst ein unglaublich gutes Motorrad für einen vernünftigen Preis. Das ist der Punkt.
Ja, in den meisten Fällen ist der Preis dann ja wirklich auch realistisch. Ne?
In Wirklichkeit ist der Preis realistisch, nur dann machen halt einfach andere Preise, lassen den als unrealistisch darstellen, weil er halt einfach viel zu niedrig ist.
Ja.
Und dann hast du natürlich sofort das Problem, dass jeder denkt, du bist viel zu teuer. Und kauft's nichts. Nein.
Hm. Naja.
Auch dieses Problem werden wir heute nicht lösen.
Werden wir nicht. Auf jeden Fall kam dann die K5, K6. Das ist übrigens dann auch die Zeit, wo die Euro 3-Norm zum ersten Mal eine Rolle gespielt hat.
Und was?
Die Motorräder ein bisschen leiser geworden sind.
Ja, damals, mhm. Euro 3, 2,5, okay.
Und was ich aber interessant fand, die 750er ist in der Zeit still und heimlich auch schon auf 150 PS gekommen. Dann. Also, ja, da ist man in der Zeit mit der 750er im Grunde schon dahin gekommen, wo er mit der 1000er mal gestartet hat. Das fand ich dann auch schon
wobei man da natürlich sagen muss, das war natürlich diese 2000er, die erste Dekade war natürlich die ja im Prinzip sich am schnellsten entwickelnde Supersportzeit.
Mhm.
Also wo ja im Prinzip eigentlich jedes Jahr irgendeine Neuerung kam, noch mehr Leistung, noch weniger Gewicht, noch hier und da und das waren schon heftige Zeiten.
Ja.
Was sich da an Motorenentwicklung getan hat.
Ja.
Und da waren sie alle noch stark und gut.
Ja, das stimmt. Also wenn jetzt auch mal eine Generation weitergeht, die 750er K78, die hatte dann 150 PS und 202 Kilo.
Ja.
Für ein Sportmotorrad schon eine gute Anzahl, genau.
Ja.
Und die K8 war ja aber dann bei den Tausendern das eben angesprochene unsägliche
zwei Doppelauspuff.
Design, genau.
Ja.
Das war ja, also mit dieser Yoshimura-Anlage, diese silberne, ich weiß nicht, ob du sie vor Augen hast, die fand ich dann ganz cool. Aber.
Es änderte ja nichts an der Anzahl der Endtöpfe und den 5 bis 6 Kilo mehr Gewicht.
Ja.
Von Modelljahr 2.6 auf Modelljahr 2.7 hat das gleiche Motorrad 6 Kilo mehr gewogen.
Hm,
schwierig.
Ja. Ja. Naja, für 2009 wurde die GSX 1000 dann nochmal überarbeitet, hat 185 PS bekommen und sah leider... Hat,
glaube ich, wieder einen Endtopf, ne? Das war halt nur eine ganz kurze Phase, gell?
Nee, 2009, 2010 müssten das noch zwei gewesen sein.
Ist ja wieder...
2009, 2010. Das waren die... Oder haben wir uns jetzt gerade komplett verrannt und K9 müsste es gewesen sein, ja. Auf jeden Fall, sie hatte noch diese Ekel-Auspuffanlage, hat aber 185 PS, was natürlich schon nur noch 10 weniger sind als die aktuelle, dann, die dann kommt.
Mhm.
Ja, und aber dann
Aber bringt mich natürlich zu dem Punkt, nee, hatten wir ja schon, ne? Ja, nee, erzähl du weiter bitte.
So, und dann waren wir jetzt inzwischen schon bei der 10. Generation der GSX ja angekommen, die von 2011 bis 2015 dann gebaut wurde. Ja, die 750er war immer noch bei 150 PS, sollte vollgetankt dann aber 195 Kilo wiegen. Also wir sind jetzt irgendwie schon bei Daten, die dann auch heutzutage absolut konkurrenzfähig sind. Genau, und die GSX R1000 wurde dann aber wirklich interessant erst zur L7 nochmal richtig Modell gepflegt, wo dann der Shiftcam-Motor kam, 2017 war es.
Nee, kein Shiftcam.
Über das Modell haben wir ja gerade ausführlich gesprochen.
Kein Shiftcam.
Kein Shiftcam.
VVT-Motor, ja.
Okay, BMW sagt Shiftcam, KTM sagt Camshift und Suzuki sagt irgendwas anderes. Ist es eine Variable?
Die aber anders funktioniert.
Ja,
nein, mein Freund, da müssen wir jetzt bitte mechanisch genau sein. Das Shiftcam und das Camshift-System funktioniert über die Phasenverstellung von zwei verschiedenen Nockenprofilen, während das VVT von Suzuki ein fliehkraftgesteuerte Steuerzeitenverstellung war, also die einfachste Form einer variablen Ventilsteuerung. Da müssen wir schon genau sein jetzt, hat mein Freund.
Es ist eine variable Ventilsteuerung, die offensichtlich gut funktioniert. Aber ja, du hast natürlich
recht. Wirklich gut funktioniert, ja. Und sehr einfach war mechanisch.
Mhm.
Ja.
So, und that's it. Und jetzt wird es wieder eine GSX R1000 geben, die noch eine L7 ist.
Ja.
Ah, die L7 hatte 200 PS natürlich. Das ist
202, 203, 200, gell, irgendwie sowas um die Ecke.
Ich meine, dass genau 200 auf dem Datenblatt stand, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Macht ja nichts. Ich glaube, diese 3 PS merkt man nur, wenn man sie angeblich nicht hat und nicht, wenn man sie mehr hat. Weißt du, wie sie ist, ne?
Ja, ja, klar. Zu wenig Leistung haben wir immer genug.
Ja, ja, und die merkt man auch. Wenn der Rennmechaniker sagt, ja, neues Tune, du hast 3 PS weniger, dann merkt man, oh Gott, das geht ja gar nicht mehr vom Fleck. Und wenn er sagt, neues Tune, 3 PS mehr, dann merke ich überhaupt nicht. Wisst ihr? So ist halt die Welt.
Ja, und wenn dein Kumpel ein bisschen schneller ist, hast du eh immer zu wenig Leistung.
Richtig, weil es liegt ja auch immer an der Leistung. Es liegt nie am Fahrer.
Nein, und an allem anderen auch nicht, nur an der Leistung.
Nein, genau.
Ja, nun gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir die GSX ehrenbreit getreten. Und ich bin ein bisschen traurig, dass wir das jetzt in naher Zukunft nicht nochmal machen können. Ja, vielleicht mache ich es einfach so doch nochmal. Ich werde die immer wieder einstreuen.
Die S-Rad? Ja, ich denke, du wirst genug Möglichkeiten finden. Und wenn nicht, dann schaffst du dir einfach welche.
Ja, so wie du mit der GS immer.
Die ja heute überhaupt noch gar kein Thema war.
Wir müssen aufhören jetzt.
Es geht jetzt. Wir gehen jetzt nach Hause.
Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, wir hoffen, dass euch die Feierabendrunde ohne Bild genauso viel Spaß macht wie uns. Wir machen das auf jeden Fall weiter, aber nur Audio. Jens, ich freue mich aufs nächste Mal.
Au revoir.